ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit einem immer drängenderen Problem. Armut. Erst vor wenigen Tagen hat die Bundesregierung den Armuts- und Reichtumsbericht für das Jahr 2025 beschlossen. Danach gelten in Deutschland etwa 13 Millionen Menschen als armutsgefährdet. Das entspricht über 15% der Bevölkerung. Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband hat diese Berechnung jetzt nochmal ergänzt und kommt auf eine deutlich höhere Zahl. Er berücksichtigt in einer Studie auch die sogenannte Wohnarmut, also Armut, die erst durch hohe Wohnkosten zustande kommt. RBB24-Reporterin Oda Tischewski war heute bei der Präsentation der Zahlen dabei.
Mit einem Nettoeinkommen von 1.800 Euro gilt die Beispielperson im Studienpapier des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes eigentlich noch nicht als armutsgefährdet. Aber mit Wohnkosten von monatlich 800 Euro, einem in Berlin durchaus realistischen Preis für eine Singlewohnung, rutscht sie dann doch in die Armut. Ein Szenario, das in Deutschland millionenfach vorkommt, so Joachim Rock, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Der Mietvertrag hat zunehmend eine ähnlich große Bedeutung wie der Lohnzettel für die einzelnen Haushalte. Und wir haben gezeigt, wo offiziell nur von 13 Millionen armen Menschen die Rede ist, haben wir tatsächlich über 18 Millionen Menschen, die in Wohnarmut leben, weil nach dem Zahlen der Miete viel zu wenig zum Leben übrig bleibt.
Weil er die Wohnkosten, neben Miete auch Nebenkosten, Strom und Heizung, bei der Berechnung berücksichtigt, kommt der Paritätische in seiner Studie daher auf eine Armutsquote von bundesweit 22,3%. Im Osten des Landes sind die Mieten noch etwas moderater, darum liegt Brandenburg im Vergleich auf einem der hinteren Plätze. In Berlin allerdings ist die Lage angespannt, erklärt Greta Schabram. Sie ist Referentin für Sozialforschung, Wohnungspolitik und Statistik beim Paritätischen und Mitautorin der Studie.
In Berlin sind jetzt rund ein Viertel der Menschen von Wohnarmut betroffen. Berlin gehört neben Hamburg eben zu dem Land, wo es einen besonders großen Unterschied macht, wenn wir die Wohnkosten betrachten. Und das ist ehrlich gesagt für alle Berlinerinnen und Berliner nur nachvollziehbar. Also hier ist jeder froh, wenn er irgendwie noch einen Mietvertrag hat, wo man nicht total hohe Mieten zahlt. Und jeder weiß, wenn ich ausziehe, wird es um ein Vielfaches teurer.
Besonders betroffen sind Alleinerziehende, aber auch Familien mit vielen Kindern, Studierende oder Rentnerinnen und Rentner. Für sie wären mehr Sozialwohnungen eine Lösung, doch auch die sind Mangelware, weil viele von ihnen aus der Bindung fallen, so Greta Schabram.
Die Bundesregierung schmückt sich ja damit, dass sie Rekordausgaben für den sozialen Wohnungsbau macht. Aber trotzdem werden es nicht mehr Sozialwohnungen werden, sondern es wird weiter weniger. Also die Prognosen zeigen, die Quote geht nicht nur seit 20 Jahren zurück, sondern sie wird auch noch weiter nach unten gehen. Von daher wird sich das Problem leider noch verschärfen.
Mit seiner Studie will der Paritätische der Bundesregierung ein realistisches Bild der Lage liefern und hofft, dass reagiert wird, so Joachim Rock. Er fordert strengere Regeln für den Wohnungsmarkt.
Es dürfen nicht so starke Steigerungen möglich sein. Wir müssen insbesondere die Indexmieten auch sehr schnell reduzieren. Wir müssen darüber hinaus Eigenbedarfskündigungen reduzieren, helfen. Und wir brauchen eine Mietpreisbremse, die nicht nur in bestimmten Gebieten dann wirkt, sondern die bundesweit auch greift.
Eine schnelle Lösung, das sagt auch der Paritätische Wohlfahrtsverband, bieten diese Maßnahmen nicht. Doch wenn sie ausbleiben, dann werde sich die Lage in den kommenden Jahren weiter verschlimmern.
Unsere Reporterin Oda Tischewski war das über die steigende Wohnarmut in Deutschland. Und wir bleiben beim Thema knappes Geld und hohe Kosten. Um ärmeren Menschen zu helfen, wurde bundesweit ein Mindestlohn eingeführt. Der liegt derzeit bei 12,82 Euro pro Stunde, wird im nächsten Monat, also zum Jahresanfang, auf 13,90 Euro angehoben. Nicht viel, aber immerhin. In Berlin gilt seit vielen Jahren ein eigener Landesmindestlohn. Er gilt im öffentlichen Dienst, in den landeseigenen Unternehmen, aber auch für Institutionen, die Zuschüsse vom Land Berlin erhalten, also zum Beispiel auch für soziale Träger. Und der ist höher als auf Bundesebene, zurzeit 13,69 Euro, also ein knapper Euro mehr als bundesweit. Zum neuen Jahr wird der Mindestlohn nun auch in Berlin angehoben. Dafür hat der Senat heute den notwendigen Beschluss gefasst. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel dazu.
Man könnte es als kleines Weihnachtsgeschenk sehen. Eine Überraschung ist dieses Geschenk allerdings nicht. Das entsprechende Gesetz hatte das Abgeordnetenhaus bereits beschlossen. Nun musste der Senat noch eine Rechtsverordnung dazu mit auf den Weg bringen. Um etwas mehr als einen Euro steigt der Landesmindestlohn ab 1. Januar auf 14,84 Euro. Senatorin Chancel Kiseltipp zeigt sich zufrieden. Die Anhebung sei ein klares Bekenntnis für soziale Gerechtigkeit und ein gutes Leben in Berlin.
In Berlin profitieren nach aktuellen Zahlen des Amts für Statistik Berlin-Brandenburg mindestens mindestens 350.000 Beschäftigte von einer Erhöhung des Mindestlohns. Das sind rund 20% der Beschäftigten.
Der Landesmindestlohn ist zwar an den bundeseinheitlichen Mindestlohn gekoppelt, liegt aber in Berlin höher, weil hier auch der finanzielle Druck in vielen Haushalten höher sei, nicht zuletzt wegen steigender Mieten. Und es gäbe beim Berliner Landesmindestlohn auch noch eine weitere Besonderheit, betont die SPD-Politikerin Kieseltippe, nämlich:
Dass Zuschläge und Zulagen, wie beispielsweise Nachtzuschläge, Sonntagsarbeit, nicht auf den Landesmindestlohn angerechnet bzw. verrechnet werden dürfen, sondern diese erhalten die Arbeitnehmenden darüber hinaus.
Und ein Jahr später, 2027, wird der Landesmindestlohn erneut steigen, dann auf 15,59 Euro. Das hat der Senat mit der Rechtsverordnung gleich mitbeschlossen.
Und damit folgt der Berliner Senat den Beschlüssen der Bundesregierung nur auch hier um etwa einen Euro höher als auf Bundesebene. Jetzt muss nur noch die freie Wirtschaft folgen. Thorsten Gabriel berichtete. In Rathenow ist heute ein neues Frauenhaus eröffnet worden. Es hat doppelt so viele Plätze wie das bisherige. Und das ist auch nötig, denn Studien besagen, jede dritte Frau erlebt mindestens einmal im Leben Gewalt durch ihren Partner. Die Frauen finden hier Schutz und wollen anonym bleiben, damit der Ex-Partner sie nicht findet. Unsere Reporterin Heike Schüler hat sich von der Frauenhausmitarbeiterin Marina Zameski vom Schicksal der Frauen erzählen lassen.
Eine Mutter mit 5 Kindern und die Mutti war so durch, lag hier auf dem Boden und hat nur geschrien. Was muss ihr passiert sein, dass sie einfach keinen Ausweg mehr weiß?
Damit Frauen in Sicherheit sind und zur Ruhe kommen, wurde in Rathenow schon vor 33 Jahren ein Frauenhaus gegründet von Katrin Seeger. Sie selbst erlebte als Kind die Gewalt ihres Vaters gegen die Mutter. Die ausgebildete Erzieherin leitete schließlich gut 3 Jahrzehnte das Rathenower Frauenhaus und rang 6 Jahre lang um die Errichtung eines größeren.
Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir für 10 Frauen und dann für 23 Kinder Platz bieten können. Alle Räume sind barrierefrei, ganz wichtig. Wir haben auf jeder Etage eine extra große Wohnküche. Wir haben einen Gartenbereich.
Rathenow stellte ein stadteigenes Haus. Über ein Bundesprogramm flossen mehr als 2,3 Millionen Euro in Sanierung und Umbau. Der Landkreis Havelland verspricht, die Personalzuwendungen fürs Frauenhaus aufzustocken. Auch die Stadt unterstützt. Rathenows Bürgermeister Jörg Ziedemann kritisiert, dass Brandenburgs Frauenministerin Britta Müller vom BSW Mittel zurückhält.
Es ist unwahrscheinlich notwendig, dass Frauenhäuser unterstützt werden. Von daher mein Appell an die Ministerin, also geben Sie die Mittel frei und setzen Sie sich für die Frauenhäuser in diesem Land ein.
So finden viele Frauen aus der Krise heraus. Auch die Frau, die einst vor Verzweiflung nur noch schrie, hat es geschafft, berichtet Frauenhausmitarbeiterin Marina Zameski.
Wenn wir uns mal zufällig begegnen, umarmt sie mich und sagt immer noch: Danke, danke, ich bin so dankbar für die Zeit und ich habe jetzt einen Job, fahre jetzt Auto. Also sie sieht toll aus, wirklich. Und den Kindern geht's auch richtig gut.
Das neue Frauenhaus in Rathenow hat eine geheime Adresse, aber es steht allen bedrohten Frauen im Land Brandenburg und bundesweit offen.
Ein neues Frauenhaus also in Rathenow, RBB-Reporterin Heike Schüler informierte. Vor Weihnachtszeit, überall sind ja die Weihnachtsmärkte offen und natürlich auch die Verkaufsstellen für Weihnachtsbäume. Da lagern Tanne und Fichte meist unter freiem Himmel. Und das scheint ein Problem zu sein. In Cottbus zum Beispiel sind etwa 200 Bäume spurlos verschwunden. Die Polizei geht inzwischen von einer Serie ähnlicher Diebstähle in der Region aus. Mitarbeiter eines Verkaufsstandes hatten gestern bemerkt, dass die Bäume fehlen. Aus Cottbus mehr von RBB-Reporterin Aspasia Opitz.
Als Moritz Henke am Morgen seinen Weihnachtsbaumverkauf aufschließt, entdeckt er etwas, das eher nach Tatort als nach Weihnachtsgeschäft aussieht.
Chaos habe ich entdeckt. Es wurden eine Menge Bäume entwendet und das ist schon sehr schade, weil ich kriege Provision pro Baum und jetzt fehlt das Geld am Ende.
Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Täter seien mit LKW gekommen, vermutet der Händler. Und es ist nicht das erste Mal. Schon im vergangenen Jahr kam es hier und an anderen Orten in Brandenburg zu mehreren ähnlichen Diebstählen, sagt Sascha Erler von der Polizeidirektion Süd.
Ich hätte fast gesagt alle Jahre wieder, aber das ist ein Phänomen, dass in großen Ordnungen hier Weihnachtsbäume gestohlen werden. Da haben wir im letzten Jahr 3 große Wohnungseinrichtungen, die aufgebrochen worden sind. Zweimal in Cottbus, einmal in Guben, einmal in Schönefeld, wo insgesamt rund 250 Bäume im letzten Jahr gestohlen worden sind. Auch mehrere tausend Euro Gesamtschaden und in diesem Jahr halt wieder.
Für die Beamten ist klar, hinter dem Diebstahl scheint System zu stecken. Denn die Täter wissen offenbar genau, an welchen Ständen es keine Videoüberwachung gibt. Die Frage bleibt, wohin verschwinden so viele Weihnachtsbäume?
Wir gehen stark davon aus, dass sie jetzt irgendwo weiterverkauft werden. Was will man sonst mit 130 Weihnachtsbäumen?
Wichtig seien jetzt Hinweise. Vor allem, wenn irgendwo plötzlich größere Mengen Bäume auftauchen, so die Polizei.
Wenn irgendjemand den Verdacht hat, dass die Bäume, die ihm da angeboten werden, aus illegaler Handlung stammen, dann bitte gerne die Polizei anrufen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
Trotz allem Ärger, Händler Morris Henke bleibt optimistisch.
Wir werden uns nicht unterkriegen. Wir kriegen am Freitag eine neue Lieferung. Also Bäume werden wir haben.
An Weihnachtsbäumen wird es in Cottbus also nicht fehlen. Und vielleicht lässt sich die Adventsstimmung ja doch nicht so leicht stehlen wie die Bäume.
Aspasia Opitz war das. Aus Cottbus über dort massenhaft geklaute Weihnachtsbäume. Eine Schandtat.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Milena Hadati und Silja Sodke. Angelika Schierbaum aus Kremmen in Brandenburg ist 70 Jahre alt, hat lange blond-rosa gefärbte Locken, trägt viele Tattoos, bunte Fingernägel, ist super sportlich und nach einigen Jahren im Ruhestand wieder in ihren Job als Grundschullehrerin zurückgekehrt.
Es geht los!
Sport und Englisch unterrichtet sie an der Goethe-Grundschule in Kremmen. Ihren auffälligen Stil versteckt sie auch hier nicht.
Ich schmink mich ein bisschen gar nicht, ich habe gerne hübsche Sachen an. Ja, meine Tattoos, okay, ich habe irgendwann mal angefangen, aber ich denke nicht, dass mir das schadet. Ich denke eher, dass es gerade bei den Sechstklässern, die ja auch pubertär sind und Vorbilder haben im Internet und so, eher ein bisschen hilft.
Angelika Schierbaum ist Klassenlehrerin der 6b. Eigentlich war sie bereits vor Jahren regulär in Rente gegangen. Wegen des Lehrermangels kam sie zurück an die Grundschule und kommt bei ihren Schülerinnen und Schülern gut an.
Die Lehrer oder die Lehrerinnen müssen nicht jung sein, weil zum Beispiel Frau Schierbaum hat ganz viel Erfahrung und sie kann uns auch ein bisschen mehr erklären. Ich finde, das ist ein neuer Look und es ist nicht oft vertreten bei uns. Also es ist jetzt das erste Mal, dass wir sowas sehen und ich persönlich finde es toll.
Angelika Schierbaum hat durch ihre Arbeitsjahre früher in Berlin viel Erfahrung und ist nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen.
So, ich möchte jetzt gern einmal nochmal die Stationen erklären für die, die nicht da waren. Ich möchte, dass bitte immer einer die Übung macht, der andere zählt. Bitte ehrlich zählen, aufschreiben und dann wird gewechselt.
Die neue Lehrerin macht einen ganz eigenen Unterricht mit vielen Spielelementen, wo nicht nur der Beste und Schnellste Punkte bekommt. Auch die Mühe und das Mitmachen zählen im Sport. Die Übungen sind unterschiedlich und viele Kinder staunen hier über sich selbst, wie viel sie tatsächlich können.
Okay. Das wäre ein Punkt. Wieder runter. Okay, los. Und? Ja, ein Punkt und wieder runter. Genau, so. Gut.
Ja, manche Aufgaben gibt es, wo man die noch nie gemacht hat, denkt, ach, man kann das gar nicht. Und dann lernt man das. Also ich in meiner Freizeit rob jetzt nicht so oft über Bänke. Aber ja, also ja, man findet schon Sachen raus, ob man die gut kann, ist dann erstaunt drüber.
Ja, weil man das halt übt und irgendwann kann man es dann auch gut und kommt auch bis nach oben.
Die Jungs und Mädchen sind Lehrerin Angelika Schierbaum schnell ans Herz gewachsen.
Ich habe leider in der Klasse nur Englisch und Sport. Ich finde es ein bisschen wenig, aber es geht halt nicht anders, weil hier Sportlehrer fehlen und deswegen muss ich relativ viel Sport machen. Das ist natürlich so ein bisschen paradox, weil ich ja bei weitem die Älteste hier in der Schule bin. So, bitte hinsetzen und den Puls fühlen. Ergebnis bitte mal 2 und eintragen.
An der Grundschule in Kremmen sind sie froh über die 70-jährige Rückkehrerin. Es fehlt Lehrernachwuchs. 255 Vollzeitstellen waren zu Beginn des Schuljahres in Brandenburg nicht besetzt. Als das Potsdamer Bildungsministerium deshalb einen Aufruf an pensionierte Lehrkräfte schickte, hat Angelika Schierbaum nicht lange überlegt. Die Goethe-Grundschule liegt bei ihr fast um die Ecke. Ein Glücksfall mit Verfallsdatum, da sie nur für ein Jahr bleiben soll, bis ihre 6. Klasse im nächsten Jahr abgeht.
Ich liebe meinen Job, aber es ist wirklich anstrengend. Ich möchte Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten und ich möchte auch für Kinder da sein.
Mindestens als Vertretungslehrerin will Angelika Schierbaum auch nach diesem Schuljahr, also ab Sommer 26, weiter für die Kinder in den Startlöchern stehen.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.